Ja, wir sind in Römer und es sind Gerüchte irgendwie hier im Umlaufen, dass es bei mir so lange dauert. Ich weiß es nicht, woher diese kommen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich die widersprechen könnte. Ja, wir sind in Römer und sind hier in der Mitte von Kapitel 5 angekommen, Römer Kapitel 5. Aber ich will noch ein paar Sachen nochmal so reflektieren, weil sie mich in den vergangenen Tagen auch so stark gefangen genommen haben. Es herrscht ja so in der Volksmenge die Meinung, dass Christen so öde Leute sind, dass sie ja irgendwie überhaupt keine Freude haben, düster herumlaufen, grau in grau und oft sind die Wolken noch tiefer und ja, nicht wirklich so eine Freude ausstrahlen. Es ist leider sehr oft bei den Christen so, dass sie diese Stimmung bei anderen so vermuten lassen oder so, ich weiß es nicht, so ein Bild abgeben. Paulus war schon ganz anders. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Paulus so mit einer Schnute so runtergezogen, durch die Lande gezogen ist, einen Kilometer nach dem anderen, eine Stadt nach dem anderen und immer nur traurig blickend und so weiter. Ich glaube, Paulus war anders. Ich glaube, Paulus, er hat so gebrannt. Ich habe heute gelesen, hat jemand gesagt, ja, ich möchte wirklich mit Feuer sein. Denn wenn irgendwo jemand brennt, dann laufen die ganzen Leute zusammen. So irgendwie, Paulus war begeistert von der Botschaft, von der er gesprochen hat. Und diese Begeisterung, die können wir auch hier aus diesen Versen hier in Römer 5 lesen, die wird sehr deutlich. Paulus sagt hier, nochmal so zur Wiederholung, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Jemand, der sich rühmt einer Sache, der ja Freude von einer Sache erzählt, der wird das nicht mit einem langgezogenen Gesicht machen, sondern er wird so überzeugend davon reden, dass die anderen auch ergriffen werden, dass sie mitgenommen werden. Paulus war so froh, dass er diese Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes hatte. Weißt du, wenn jemand zu dir kommt, so ein Kommunist, und sagt mit einer ganz großen Rede, wir müssen die Menschen dazu bringen, dass sie miteinander teilen und dass es allen gut geht, dass es allen gleich geht und so weiter, und mich versucht zu überzeugen von diesen Gedanken, die ja nicht unbedingt schlecht sind, dann würde ich sagen, es ist mir aber zu wenig. Ich rühre mich der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, dass die Menschen gut zusammenleben. Mann, das ist mir zu wenig. Wenn ein anderer kommt, ein Jehovazeuge, und sagt, also wenn du zu uns gehörst, dann wirst du das tausendjährige Reich verbringen und du wirst eine gute Zeit haben, dann muss ich sagen, meine Hoffnung ist die Herrlichkeit Gottes. Auch das tausendjährige Reich, das ist mir zu wenig. Wenn ich mich nur über das tausendjährige Reich rühmen sollte, Mann, das ist nicht genug. Oder wenn so ein Moslem mit so einem Sprengstoffgürtel kommen sollte und sagen würde, hier, du bläst dich in die Luft und dann warten auf dich 70 Jungfrauen, die dich beglücken. Mann, ist ja schon ein toller Gedanke, für Männer vielleicht. 70 Jungfrauen, ob das nicht zu viel ist. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist mir zu wenig. Paulus sagt, meine Hoffnung ist die Herrlichkeit Gottes. Meine Hoffnung ist nicht, was weiß ich, Jungfrauen und irgendwie Glücksgefühle zu haben und ja, ein langes Leben zu haben, 1000 Jahre, oder gut miteinander auszukommen, oder wie Luther King, Martin Luther King sagte, I have a dream. dass alle gut zusammenleben, das ist uns zu wenig. Paulus sagt, ich rühme mich der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Auf etwas, wovon er später sagt, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und nicht an Menschenherz gekommen ist, was Gott denen vorbereitet hat, die ihn lieben. Das ist meine Hoffnung. Mann, da ist alles andere viel zu wenig. Selbst der große Palast von Saulus, den er gebaut hat, ein herrlicher Palast, von dem alle staunten. Oder der Tempel, als die Jünger da standen und zu Jesus sagten, schau dir diesen Tempel an. Das war ein Prachtgebäude zu der damaligen Zeit. Und die Leute, die haben wirklich auf diesen Tempel geschaut und haben gesagt, Mann, das ist doch eine Sache. So richtig schön gebaut. In Jerusalem, da gibt es so ein Miniaturmuseum, da kann man so die Stadt Jerusalem zur Zeit Jesu sehen. Mit dem Tempel und allen Dingen da ringsherum. Und der Tempel, das war ein Prachtgebäude. Oder wenn wir heute sagen würden, diese große Paläste dort in Dubai, ich glaube, da gibt es ein Hotel, das 1 Kilometer lang ist. Ein Riesending. Aber was unsere Hoffnung ist, ist das, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn jemand euch etwas Wunderbares erzählt, das Wunderbarste, das ist immer noch zu wenig für die Herrlichkeit Gottes. Das, was wir erwarten, ist mehr als das. Was immer ein Mensch sich erdenken kann, auch das ist immer noch viel zu wenig als die Herrlichkeit Gottes, die auf uns wartet. Und Paulus war ergriffen davon. Er konnte sagen, ich habe diese wunderbare Hoffnung und ich rühme mich dieser wunderbaren Hoffnung. Ich möchte es allen erzählen. Ich kann das nicht für mich behalten. Ich will das allen weiter sagen, dass es gibt diese wunderbare Hoffnung. Und ich hoffe, wir werden auch irgendwie ergriffen, mehr und mehr von dieser Hoffnung, die wir haben, in der Herrlichkeit Gottes. Das ist die eine Sache, von der Paulus sich rühmt. Die andere Sache war ja die, dass er sich der Trübsale rühmt, der Bedrängnisse, die er erlitten hat zu seiner Zeit, die wir immer wieder erleiden. Er rühmt sich auch dieser Dinge. Und zwar deswegen, weil er weiß, dass ein Sinn dahinter ist und dass etwas passiert durch diese Bedrängnisse, durch diese Trübsale. Es ist so wie ein Goldschmied, der so Gold nimmt und es erwärmt und allen Dreck, der vielleicht sich dort drin enthalten ist, dass der rauskommt, dass das Gold rein wird. Und Paulus sagt, ich rühme mich dieser Bedrängnisse, weil ich weiß, dass sie etwas in mir bewirken, dass sie mich reinmachen, dass sie mich kostbarer machen, dass sie mich standhafter machen. Deswegen gibt es diese Bedrängnisse und ich rühme mich dieser Bedrängnisse. Ich rühme mich, dass ich einen Fall im Fleisch habe, weil etwas passiert dadurch. Gott wirkt dadurch. Er hat ein gutes Werk in uns angefangen, das er auch vollenden wird. Und Paulus konnte sich deswegen rühmen. Wir können uns deswegen rühmen. Und die letzte Sache, über die Paulus hier auch in dem ersten Abschnitt sagt, wessen er sich auch rühmt, ist in Vers 11, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Die dritte Sache, über die er sich rühmt, ist die Sache in der Vergangenheit. Ist die Sache, was Gott damals am Kreuz getan hat in Jesus Christus. Dass er dort diese Versöhnung für uns errungen hat. Dass er den Frieden zwischen uns und Gott geschaffen hat. Und Paulus sagt, auch dessen rühme ich mich. Auch dessen dürfen wir es rühmen, dass in der Vergangenheit das Kreuz da ist, an dem Jesus für uns gelitten hat, an dem er unsere Schuld getilgt hat. Und wir dürfen uns einfach dieser Dinge rühmen. Also in der Vergangenheit das Kreuz. Und wir rühmen uns des Kreuzes. Wir rühmen uns der gegenwärtigen Bedrängnisse, weil sie uns näher zu Gott führen. Wir rühmen uns der Herrlichkeit Gottes, die wir einmal erleben werden. Es sind so viele Dinge, über die wir als Christen wirklich uns rühmen können und wo wir begeistert es an anderen auch weitergeben können. Und ich hoffe, dass wir dadurch angesteckt werden, auch so wie Paulus zu leben, damit andere einfach merken, Mann, das Leben mit Jesus ist nicht eine triste Sache. Es ist eine Sache, die rühmenswert, die gut ist, die erstrebenswert ist, wo wir als Christen sagen können, wir haben etwas, worüber wir uns rühmen können. Es sind nicht diese Bilder auf den Wänden mit den Stars und so weiter. Es ist etwas viel Größeres, worüber wir uns rühmen können. Das ist die eine Sache, die mir jetzt in den letzten Tagen immer wieder noch so durch den Kopf gegangen ist. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit hineinnehmen in diese Gedanken, die mich so gefangen genommen haben. Eine andere Sache, die mir ja auch ja sehr viel Freude macht, ist, was wir in Vers 10 gelesen haben. Ich habe das letzte Mal nur ziemlich kurz, weil die Bibelstunde ja immer so kurz ist. Da kommt man ja gar nicht zum Ende. Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Dieser Vers ist ein wichtiger Vers, wenn es um die Heilsgewissheit geht. Paulus sagt, wir sind versöhnt worden durch seinen Tod. Als Jesus wirklich ganz niedrig war, wir lesen in Philipper 2, dort Vers 8, glaube ich, er erniedrigte sich in den Tod hinein. Bis zum Tod erniedrigte er sich. Als er als Gott und Mensch ganz tief war, hat er uns mit Gott versöhnt. Als wir noch Feinde waren, hat er uns mit Gott versöhnt. Und zwar, als er in der Niedrigkeit war. Jetzt ist er erhöht. Jetzt ist er beim Vater. Und Paulus sagt, wie viel mehr wird er uns jetzt erretten, weil er lebt? Wie viel mehr wird er jetzt uns die Rettung schenken können, weil er ja lebt? Im Tod hat er uns schon gerettet. Aber jetzt, wo er lebt, wie viel mehr wird er uns retten? Und ich denke, daran kann man sich festhalten. Egal wie oft der Teufel kommt und sagt, guck dich doch mal an, guck dir doch dein Leben an. Die Scheiße, die du gebaut hast, guck dir doch mal an. Da kann man sagen, Jesus wird mich erretten, weil er erhöht ist, weil er es versprochen hat. Paulus sagt es uns hier so deutlich. Natürlich gibt es noch andere Verse, die die Heilsgewissheit aussprechen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Zum Beispiel in 1. Johannes. Aber auch hier ein ganz klares Wort zu sagen, Jesus hat uns errettet. Und er hat uns so stark errettet, dass uns keiner aus seiner Hand reißen kann, weil er jetzt lebt und erhöht ist. Das ist ein Vers, der mir hier auch so nachgegangen ist. Gott ist stark, uns zu erretten, auch wenn der Teufel und alle anderen uns verdammen. Er ist stark, uns zu erretten. Und wir können uns daran festhalten. Wir dürfen uns daran einfach festhalten, an diesen Versen, die hier so geschrieben sind. So, das ist jetzt das, was wir schon betrachtet hatten. Und jetzt kommen wir in den Vers 12 hinein. Und wahrscheinlich kommen wir jetzt zu den schwierigsten Versen im Römerbrief. Nicht, weil sie unbedingt so schwer zu verstehen sind, aber weil sie einfach, ja, uns schon viel Mühe machen. Es ist schon so eine Frage, warum schreibt Paulus gerade jetzt diese Verse hier in Römer Kapitel 5? Ich lese mal 12 bis 14, über die wir uns zunächst einmal Gedanken machen werden, und vielleicht ist dann schon die Bibelstunde vorbei. Hier heißt es, darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in der Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt. Wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose, auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild des Zukünftigen ist. Das sind die Verse, über die wir uns jetzt zunächst einmal Gedanken machen wollen. Und das erste Wort in diesem Vers heißt darum. Die Frage ist, warum? Und die Antwort ist darum. Und das ist auch die Verbindung zu dem, was wir bislang hatten. Paulus sprach im Vers 11, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Darum. Es geht um den Vers 11 und die Verbindung zum Vers 11. Und die ganze Frage dabei ist, wie kann es sein, dass ein Mensch die Schuld von allem wegnehmen kann? Wie kann es sein, dass Jesus die Schuld und diese Versöhnung allen Menschen bringen konnte und die Schuld von allen Menschen wegnehmen konnte? Und Paulus versucht, denke ich, hier jetzt eine Antwort darauf zu geben. Deswegen ist gerade der Abschnitt jetzt nicht einfach nur, ja, Paulus ist nichts anderes eingefallen, hat er angefangen. Ja, er hat ja schon mal über Abraham geschrieben, er hat schon mal über David geschrieben. Jetzt dachte er vielleicht mal, ja, jetzt schreibe ich mal über Adam. Ich denke nicht, dass er einfach nur, bestimmte Themen so ansprechen wollte, sondern es gibt da Verbindungen. In den neueren Übersetzungen wird oft diese Verbindung gekappt. Da steht oft nicht mehr darum oder deshalb. Da wird einfach nur gesagt, jetzt will ich eine Verbindung oder jetzt will ich jetzt sagen, was es zwischen den ersten Menschen und Sünde, wie es dazu gekommen ist. Aber es geht darum, dass Paulus sagen will, einer hat euch versöhnt. Und ich will euch zeigen, was eigentlich am Anfang war. Es gab ja überhaupt nur zwei perfekte Menschen. Das war Adam, der perfekt geschaffen worden ist. Gott blickte ihn an und er sagte, sehr gut. Also so Qualitätsstempel draufgehauen. Sehr gut. Perfekt. Er hat den Adam erschaffen und er war perfekt. Da gibt es noch einen zweiten, der auch perfekt war. Bei ihm war sein Kommen auf diese Erde unspektakulärer, in einer Krippe und im Stall oder auch nicht im Stall, irgendwo zwischen Vieh. Aber auch er war vollkommen perfekt. Aber es gab dann doch einen ganz großen Unterschied. Und über diese zwei perfekte, zunächst einmal perfekte Menschen spricht Paulus jetzt. Über Adam und Jesus. Das Problem ist, dass es bei Adam nicht geblieben ist, so dass er perfekt geblieben ist. Er ist halt in eine tiefe Krise gefallen. Das heißt, er ist unperfekt geworden. Und zwar durch die Sünde. Und darum geht es jetzt. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie ja alle gesündigt haben. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Viele finden es sehr schwierig, so dieses Thema zu betrachten. Durch einen Menschen ist die Sünde in diese Welt gekommen. Und so ist die Sünde zu allen hindurchgedrungen, weil man es nicht mag, Sünder genannt zu werden, glaubt man lieber an eine Evolution, weil dann ist ja jeder selber für seine Sünde verantwortlich. Aber hier spricht Paulus davon, dass ein Mensch, und das Wort einen wird in diesem Kapitel, das heißt in dem Rest von 12 bis 21, 11-mal erwähnt, hat eine große Bedeutung für Paulus. Wobei das einmal auf den Menschen, auf Adam hinweist und einmal auf Jesus hinweist. Paulus sagt, die Sünde ist in diese Welt gekommen durch einen Menschen. Und ja, wir sind alle mit da hinein oder inbegriffen. Wir waren alle, wir entstammen alle den Lenden von Adam. Wir entstammen alle von Adam. Er war der erste Mensch. Und wir entstammen von ihm. Und er als erster Mensch hat die Sünde hineingebracht und diese Sünde ist somit zu allen hindurchgedrungen. David sagt im Psalm 51, Vers 5, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Das ist ja dieser Psalm, dieser Reuepsalm von David, nachdem er ja stark gesündigt hat und der Prophet ihn anklagt und auf einmal ihm die Augen aufgehen und er schreibt diesen Psalm. Und dann sagt David, ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Immer wieder sehe ich die Sünde vor mir. Seit Adam, seit Adam gefallen ist, ist die Sünde zu uns allen hindurchgedrungen. Und dann sagt er weiter im Psalm 51, Vers 7, siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Der Mensch ist von Anfang an Sünder. Der Mensch wird nicht zum Sünder dadurch, dass er gesündigt hat, sondern der Mensch ist Sünder und deswegen sündigt er. David sagt, ich bin als Sünder geboren. Mein erster Schrei war schon mit Sünde verbunden. Und selbst schon vorher in Sünden wurde ich empfangen. Die Sünde war von Anfang an schon gleich dabei. Nicht, weil er schon so sündig gewesen ist, aber weil er der Rasse Adams entspringt. Deswegen war die Sünde von Anfang an gleich dabei. Ich weiß, Menschen mögen das nicht gerne hören. Die mögen nicht diese Lehre, dass Erbsünde da ist, dass wir alle Sünder sind von Anfang an. Man mag lieber die Sünde dann dahin verschieben, zu sagen, ja, der Mensch sündigt, deswegen ist er Sünder. Aber der Gedanke, dass er deswegen sündigt, weil er Sünder ist, das ist ein Gedanke, den man nicht gerne hört. Weil das macht ja jeden schuldig. Selbst das kleine Baby ist schon schuldig. Und davon haben wir ja oft schon von der Kanzel gehört, hier und im Kino, wie heilig doch die kleinen Babys sein können, wie schnell sie doch ziemlich bockig sind und wie schnell sich die Sünde deutlich äußert, selbst noch bevor sie ein Wort sprechen können, wird das schon ziemlich deutlich. Martin ist ja mein Arbeitskollege und er erzählt dann über seine Tochter, über diese liebe Tochter. Tanja ist auch hier. Ja, die Kinder sind von Anfang an schon Sünder. Dass Gott mit den Kindern anders umgeht, das ist eine Sache, wie er es entscheidet. Aber wir sind alle von Anfang an Sünder. Und das sagt Paulus hier in diesem Vers, dass durch einen Menschen die Sünde in diese Welt gekommen ist. Und ja, vielleicht lesen wir das noch einmal schnell. Ich denke schon, dass jeder von uns hier diese Textstellen ja nicht auswendig kennt, aber auf jeden Fall immer wieder schon gehört hat. 1. Mose 3. Der Mensch gerade perfekt geschaffen. Der Mensch gerade, ja, nicht nur perfekt geschaffen, auch eine perfekte Frau zur Seite gestellt. Im Garten Eden, da lesen wir, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Verdrehung von Anfang an natürlich hier. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs wird ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von der Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Und das war der Augenblick, als der Mensch zum ersten Mal Gott vollkommen ungehorsam war und zum ersten Mal sagte, ich mache das, was ich will. Und dadurch uns alle in diesen Sog gebracht hat. Und das Interessante ist, dass es hier heißt, dass die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Der Tod als Folge der Sünde. Die Schlange sagte Eva, keineswegs werdet ihr sterben. Aber das Umgekehrte ist stattgefunden. Diese Lüge hat dann den Tod gebracht. Zunächst einmal den geistlichen Tod. Und dann aber auch den Tod wirklich, dass Adam, ja, und fast alle Menschen seitdem gestorben sind. Und diese Millionen, Milliarden Menschen bezeugen uns die Tatsache dieser Verse, dass der Tod hindurchgedrungen ist. Zu allen Menschen. Und Paulus sagt weiter, weil auch alle Menschen gesündigt haben. Über den Tod, da sagt Jakobus in Kapitel 1, Vers 15, Jakobus 1, 15, da sagt er, danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Der Tod ist die Folge der Sünde. Und in Hebräer, da lesen wir Hebräer 9, 27, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach das Gericht. Es ist dem Menschen jetzt bestimmt, zu sterben. Durch die Sünde stirbt jetzt der Mensch. Und dann in 1. Korinther 15, Vers 21, da heißt es, denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus all lebendig gemacht werden. Auch wieder dieser gleiche Vergleich, den Paulus hier in Römer zieht, der zieht er auch in 1. Korinther und sagt, durch den einen Menschen ist er tot gekommen. Und der ist hindurchgedrungen zu allen Menschen. Und dann die Verse 13 und 14 sind so da hineingeschoben worden, um nochmal deutlich zu machen, es gab eine Zeit, wo es kein Gesetz gegeben hat, aber trotzdem diese Tatsache bestand. Und das sagt er jetzt in Vers 13. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, weil sie gleich nach Adam in der Welt war. Oder schon mit Adam sie die Welt verseuchte. Aber es gab kein Gesetz. Die Sünde war da, in der Welt. Und dann heißt es weiter, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht angerechnet. Es ist ja ganz klar, wenn es keine Verbote gibt, dann kann man auch keine Verbote verstoßen oder man kann da nichts falsch machen. Und es gab eine Zeit, und es war die Zeit von Adam bis Mose, eine Zeit, wo es noch nicht das Gesetz gegeben hat, in der Weise, wie wir es heute haben. Aber, und das ist dann Vers 14, dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose, auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild des Zukünftigen ist. Trotzdem, dass es kein Gebot gegeben hat, war die Sünde trotzdem da und die Menschen sind auch da schon gestorben. Und das war ein Zeichen davon, dass der Mensch gesündigt hatte. Das war schon von Anfang an das Zeichen, auch wenn es kein Verbot gegeben hat, der Mensch lag falsch. Er hatte gesündigt. Die Sünde war in der Welt, weil der Tod herrschte. Und der Tod wird hier als eine herrschende Macht dargestellt. Der Tod ist etwas, was herrscht. Und ich meine, es ist ja auch heute noch so. Man kann fast bei allen sagen, du wirst sterben. Wir können es nicht mit Gewissheit ganz hundertprozentig sagen, weil wir wissen nicht, ob vielleicht die Entrückung noch vorher kommt und wir nicht sterben müssen. Aber normalerweise, so der Herr verzieht, werden wir auch sterben. Alle Menschen werden sterben. Ist das so wie ein Herrscher? Der Tod sagt irgendwann mal, ich bin da. Und zwingt die Menschen, das Leben abzugeben. Der Tod herrschte auch schon da, in der Zeit vor Mose. Und diese Herrschaft ist eine gewaltige Herrschaft. Und Paulus spricht davon. Und wir kommen doch ein bisschen weiter. Vers 15. Aber es verhält sich mit der Übertretung nicht wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, den vielen reichlich zuteil geworden. Und Paulus versucht jetzt einen Vergleich zu ziehen. Bis dahin hat er uns klar gemacht, die Sünde ist hineingekommen durch Adam und alles infiziert, das ist so wie ein Virus, der hineingekommen ist und alles flachgelegt hat, der sich sehr schnell verbreitet hat und der Virus wird von jedem Menschen übertragen und es gibt sozusagen von diesem Virus keine Rettung, außer auf einmal hier in Vers 15 ist ein Bruch da hineingekommen. Die Übertretung, die hat uns ja zu Sündern gemacht. Diese eine Übertretung des Adam hat uns alle zu Sündern gemacht. Aber jetzt gibt es auf einmal die Gnadengabe. Der eine Adam hat uns zur Sünde gebracht. Es gibt den zweiten Adam. Es gibt Jesus Christus. Und bei ihm ist es jetzt ganz anders. Was der eine kaputt gemacht hat, das macht der andere wieder heil. Was der eine vernichtet hat, da holt der andere das wieder heraus. Er durchbricht diesen Teufelskreis sozusagen und bringt Rettung da hinein. Und Paulus wird jetzt in den nächsten Versen immer wieder diese beiden Sachen zueinander vergleichen. Der erste Adam und Jesus Christus, der zweite Adam. Was der eine Adam gemacht hat, was der andere Adam gemacht hat. Und es ist ein ganz großer Unterschied, was durch die Sünde entsteht. Und vielleicht sollte man dazu auch sagen, was hieraus aus diesen Versen auch deutlich wird, ist, dass Sünde immer Kreise zieht, immer große Kreise zieht, immer andere beeinflusst, so wie es schon damals bei Adam war. Er hat uns alle mit hineingenommen in die Sünde. Wenn wir sündigen, nehmen wir auch die anderen mit hinein. Und das geht immer weiter so. Aber dieser Teufelskreis, der wird durchbrochen. Und zwar durch die Gnadengabe. Hier heißt es denn, wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, und wir haben darüber schon gesprochen, wie der Tod herrscht, wie der Tod jedem einmal begegnet und sie in die Knie zwingt, dann heißt es hier, wie viel mehr, und hier kommen wir fünfmal, wie viel mehr, die jetzt wieder folgen, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und die Gnaden und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, den vielen reichlich zuteil geworden. Der Tod ist eine Macht, der alle in die Knie zwingt. Aber wie viel mehr? Wir hatten schon das, wie viel mehr in Vers 10 und in Vers 9 war da auch schon mal, wie viel mehr gesagt worden. Und ich habe das letzte Mal gesagt, es ist so wie eine Leiter, die sich der anderen Leiter anschließt und immer höher nach oben ragt. Und hier geht es weiter mit diesen Gedanken. Die Übertretung hat so viel kaputt gemacht und alle in den Tod gerissen. Aber wie viel mehr ist die Gnade Gottes? Und darauf sollten wir achten, auf diese wie viel mehr, wie viel höher, wie viel herrlicher ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, den vielen reichlich zuteil geworden. Diese Gnade ist uns zuteil geworden durch Jesus Christus. Er hat diesen Bruch hineingebracht und den Teufelskreis durchbrochen. Und wir dürfen heute Gnade haben, das Gnadengeschenk haben. Gnade ist immer ein Geschenk. Gnade ist uns geschenkt worden. Gnade ist nicht eine Sache, die wir uns verdienen konnten. Das habe ich auch schon in Kapitel 4 so oft zitiert. Wir konnten das nicht irgendwie erarbeiten. Wir konnten nichts dafür tun. Es ist einfach nur ein Geschenk. Diese Gnade Gottes ist ein Gnadengeschenk. Und die ist durch Jesus Christus uns reichlich zuteil geworden. Natürlich ist es nicht so, dass dadurch, dass wir jetzt Jesus Christus haben, dieses Gnadengeschenk haben, wir jetzt gar nicht mehr sterben müssen. Auch Christen müssen sterben oder sind immer wieder gestorben. Aber Tod als solches, das müssen wir hier auch daraus sehen. Und ich denke, das macht die Bibel auch immer wieder deutlich, ist nicht rein der physikalische Tod. Ist es nicht dieser Augenblick, wo der Mensch sich nicht mehr bewegt und nur noch irgendwie in die Grube gegeben wird, damit er dort verfault. Das ist nicht alleine der Tod. Der viel schlimmere Tod ist ja der geistliche Tod. Und der ist ja als erstes dort im Paradies, im Garten Eden, zustande gekommen. Der Mensch ist ja zuerst geistlich gestorben, bevor er dann körperlich stirbt. Und wir haben dann, das war nicht gelesen, aber wir wissen, dass nachdem diese Frucht gegessen worden ist, dass auf einmal eine Entfremdung stattgefunden hat und Adam sich plötzlich vor Gott versteckt. Einfach, weil er geistlich gestorben ist. Das war der Augenblick, wo ihm auf einmal die Augen nicht für das Gute und Böse einfach nur aufgetan worden sind, sondern er hat sich von Gott entfremdet. Und plötzlich muss Gott rufen, Adam, wo bist du? Warum versteckst du dich? Wo bist du? Ich suche die Gemeinschaft mit dir. Aber du hast dich der Gemeinschaft entzogen. Du hast gesagt, ich will nicht mehr das tun, was Gott gesagt hat. Er ist geistlich gestorben und dann ist er auch körperlich gestorben. Und was Jesus macht, ist, dass er diesen geistlichen Tod von uns abwendet. Dass er sagt, ich lebe und ihr werdet leben. Ihr werdet ewig leben. Und also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3,16. Wir bekommen durch Jesus das ewige Leben. Es ist Gnade Gottes, es ist ein Geschenk Gottes. Und er zerbricht den ewigen Tod und macht uns lebendig für Gott, für alle Ewigkeiten. Und dann ist es egal, ob wir jetzt diesen körperlichen Tod erleiden, weil dieser körperliche Tod für uns nur die Brücke ist zum ewigen Leben hinein. Die Gnadengabe Gottes ist, dass wir leben dürfen. Und die ist uns zuteil geworden durch Jesus Christus. Und zwar reichlich zuteil geworden durch Jesus Christus. Diese Gnade ist uns so reich zuteil geworden, dass wir wissen dürfen, dass obwohl wir sterben werden, wir Gnade bei Gott haben. Das ist die eine Sache. Dann Vers 16. Und das verhält sich mit der Sünde durch den einen nicht wie mit dem Geschenk. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Wieder diese Geschichte zwischen dem ersten Adam und Jesus Christus. Die Sünde, die bringt uns zur Verurteilung. Aber die Gnadengabe, die bringt uns zur Rechtfertigung. Verurteilung, Rechtfertigung, diese beiden Sachen daneben gestellt. Durch den Tod haben wir das Urteil auf uns. Aber durch Gottes Gnade sind wir gerechtfertigt. Und auch das ist wiederum ein Geschenk, wie wir das hier lesen dürfen. Vers 17. Und wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Und auch wiederum dieses, wie viel mehr ist hier drinnen. Da die Herrscher des Todes, jetzt dürfen wir Überfluss der Gnade haben und wir werden herrschen durch den einen, Jesus Christus. Und was er hier meint, das mit dem Herrschen ist, das ewige Herrschen, das Zusammensein mit Jesus Christus. Und vielleicht spricht er auch davon, dass wir eines Tages im tausendjährigen Reich auch mit Jesus mitherrschen werden. Und zwar auch durch den einen, durch Jesus Christus. Und wir sehen, wie Paulus so deutlich diese beiden Sachen gegenüber aufstellt. Einmal Adam und dann Jesus Christus. Und er versucht uns zu sagen, das, was durch den einen verkehrt gemacht worden ist, wo die Sünde zu uns hineingedrungen ist, hat der andere abgewendet. Durch den einen, weil wir alle in dem einen waren, sind wir alle zu Sündern geworden. Aber jetzt durch den einen, Jesus Christus, werden wir gerechtfertigt. Werden wir herrschen. Werden wir rein von ihm. Und das ist so, ja, ich glaube, ich werde jetzt hier stehen bleiben und dann die nächsten Verse das nächste Mal noch durchgehen. Die Herrschaft der Sünde und die Herrschaft Gottes, wie entgegengesetzt sind sie? Und wie gut ist es, im Herrschaftsbereich Gottes zu sein oder der Gnade Jesu Christi? Und wie verdammend ist es, unter der Herrschaft der Sünde zu bleiben? Diese beiden Sachen, die werden hier uns deutlich gemacht durch diese Argumente, die Paulus hier vorbringt. Sicherlich kann man dazu noch viel mehr sagen. Und bei meiner Recherche bin ich darauf gekommen, dass einige über diese Verse 6, 7 Gottesdienste gemacht haben, Predigten. Das ist schon gewaltig, was man hier hineinnehmen kann. Aber ich denke, das soll soweit sein, dass wir merken, dass Jesus doch anders ist. Und in Jesus zu sein, ist es herrlich. Aber unter der Sünde zu sein, ist Verdammnis. Danke, Jesus, dass wir das deutlich hier sehen dürfen, dass du uns gerettet hast, dass du uns diese Gnade geschenkt hast, dass du uns so vieles gegeben hast. Danke, dass wir das von dir empfangen durften. Und danke, dass du diese Herrschaft des Todes durchbrochen hast. Danke, dass wir heute wissen dürfen, dass der Tod selbst nicht mehr dieser Stachel für uns ist. Der Tod ist einfach nur ein Übergang zu dir hin. Danke, dass du das Schlimmste, was der Mensch sonst erleben kann, dass du das zur Brücke gemacht hast, damit wir zu dir kommen. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns immer wieder diese Gnade schenkst, das immer mehr zu erkennen. Und hilf du uns, in dieser Gnade zu leben, die du uns geschenkt hast. Schenke uns, dass wir uns diesem deinem Herrschaftsbereich nicht entziehen, dass wir uns freuen, deine Kinder sein zu dürfen, dass wir uns freuen, dass wir ja von dir geliebt worden sind, von dir errettet worden sind, von dir gerechtfertigt worden sind. Danke, dass du das getan hast. Und danke, dass du uns so viel durch dich geschenkt hast. Und Herr, bitte hilf uns, das mehr und mehr zu sehen. Und hilf uns, darauf stolz zu sein, auf das, was du uns geschenkt hast. Herr, danke, dass wir uns diese Gedanken machen dürfen über dein Wort. Und wir bitten dich, dass du auch weiter zu uns redest. Amen.